Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.
Unser erster Gast ist der Schriftsteller Sascha Stanišić. Im englischsprachigen Wikipedia-Eintrag wird er als Bosnian German Author, also als bosnisch-deutscher Schriftsteller mit einem Bindestrich bezeichnet. Und diese Bindestrich-Identität hätte sich der Junge, der 1978 in Visegrad geboren wurde, wohl nie träumen lassen. Er floh 1992 vor den Kriegswirren mit den Eltern nach Deutschland, kam dann nach Heidelberg und er hatte Glück, denn ein Lehrer ermutigte ihn zum Schreiben auf Deutsch. Er studierte Deutsch als Fremdsprache und Slawistik in Heidelberg und dann in Leipzig am Literaturinstitut. 2005 erhielt Stanišić in Klagenfurt beim Wettlesen den Publikumspreis und ein Jahr später wurde sein erster Roman, Wie der Soldat das Grammophon reparierte, ein ganz großer Erfolg. 2014 erhielt Stanišić dann den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen zweiten Roman. Und das neue Buch, das ist sein bisher persönlichstes Buch und heißt Herkunft. Mein Kollege Jörg Plath spricht mit Sascha Stanišić. Herzlich willkommen.
Sascha Stanišić. Ihr neues Buch heißt Herkunft und wie wir eben gehört haben, wissen wir eigentlich, wo Sie herkommen und wir wissen einiges über Ihre Biografie, die ist auch nicht unwichtig für Ihre Bücher. Warum wollen Sie uns erneut aufklären über Ihre Herkunft?
Ja, wenn es so einfach wäre. diese Suche, die ich hier betreibe mit diesem Buch, ist tatsächlich, geht viel weiter als über den Geburtsort selber und den ersten Anlauf in dieses Leben. Das ist eine Art von Versuch, all die neuralgischen Punkte eines Lebens, alle Zugehörigkeitsorte, all die Neubeginne unter einem Mantel aus Geschichten zu packen. Und da spielt natürlich der Geburtsort eine große Rolle. Ich komme aus einer kleinen Stadt an der Drina in Visegrad, Bosnien, damals noch Jugoslawien, bin ich geboren. Und da beginnen schon die ersten Schwierigkeiten. Ich bin als Jugoslawe geboren worden. Dieses Land gibt es so gar nicht mehr. Ich sollte danach Bosnier sein, kam nach Deutschland, musste eine neue Sprache lernen. Meine Eltern, ihre Eltern kommen aus einem ganz kleinen serbischen Dorf und so. Also es sind so viele Verwicklungen, die einfach dieses reine, wo ist man hergekommen, unterlaufen, die es eben möglich machen, ein Buch über Herkunft zu schreiben, das 350 Seiten hat und die Herkunft als etwas Unbegreifliches zu verstehen.
Es ist ein ziemlich erstaunliches Buch in vielerlei Hinsicht. Unter anderem ist es so, dass Sie immer ein präzises Schreibdatum einblenden über den Kapiteln. Das verwundert ein bisschen. Das denkt man an ein Tagebuch. Aber es ist kein Tagebuch. Es sind heiter, anekdotische Szenen aus Ihrem Leben. Nicht nur heiter, aber auch heiter. Warum das Schreibdatum?
Es war mir beim Schreiben sehr großes Anliegen, mich zu verorten in dem Moment des Schreibens. Das müssen Sie so vorstellen, ich schreibe über Orte, zu denen mich meine Geschichte hingebracht hat. Ich schreibe über Heidelberg, der Neubeginn in Deutschland. Ich schreibe über unsere Flucht an der Grenze nach Ungarn. Ich schreibe über dieses kleine Ort in den bosnischen Bergen. Aber all das tue ich an einem ganz bestimmten Ort in der Gegenwart, wo ich, Sascha Stanišić, 41 Jahre alt, sitze und darüber nachdenke, wie packe ich diese Geschichten in Sätze, in Worte. Und es war mir beim Schreiben extrem wichtig, jeden Morgen diesen reinen Schreibprozess mit dem Datum, Ort und einer Beobachtung zu fördern. Da bin ich jetzt. Ich bin jetzt im Botanischen Garten in Hamburg und frage den Mitarbeiter, ob hier Speierlinge wachsen. Er sagt, er weiß nicht, was ein Speierling ist, hier wachsen Kakteen. Das war mir extrem wichtig, diese Geschichten mitzuerzählen, diese Verortung im Jetzt. Wenn ich schon so viel über die Vergangenheit und meinen Werdegang erzähle, dann wollte ich auch zeigen, und hier bin ich jetzt. Ich sitze mit meinem Sohn an der Elbe und ich vergrabe Eichendorffs Geschichten im Sand. Und das war mir irgendwie extrem wichtig, diese Jetzt-Verortung.
Eichendorff haben Sie erwähnt, der spielt eine große Rolle in dem zweiten Teil des Buches. Es ist vorher sehr deutlich auch schon gleich von Zugehörigkeitskitsch und von Herkunftsfetischismus die Rede. Das sind sehr ungewöhnliche Worte ansonsten in Ihrem Buch und dagegen wehren Sie sich. Ich habe also auch diese Schreibdaten in Zusammenhang damit gesehen, denn Sie schreiben aus der Gegenwart, Sie schreiben als der Sie geworden sind. Aber was bedeuten diese beiden Worte im Kontext Ihres Buches weiter?
Herkunft und Heimat sind extrem aufgeladene Begriffe und kommen sehr, sehr oft mit einem riesigen Wust an Vorstellungen, wo man hingehört, wer man ist und was einen prägt. Wenn wir hier jetzt eine Umfrage starten würden unter den 100 Zuhörern, dann würden wir sicher 100 Geschichten bekommen, die diesen Menschen wichtig sind und die ihnen als von irgendwo herkommen, erklären, was ihnen wichtig ist. Und es gibt aber darunter eine Art von Verstehen von Herkunft, die andere ausgrenzt. Das gehört mir, das gehört zu mir. Und das sind oft sehr banale Dinge. Das sind oft Gerüche, Musik, sehr, sehr banale geografische Momente, landschaftliche Momente, die so ein bisschen verkitscht schon sind. Und genau das habe ich auch bei mir mitbekommen, dass auch ich das habe. Ich bin nicht gewappnet gegen diese Dinge. Auch mir also ist es wichtig gewesen, aus einem Brunnen zu trinken, den mein Urgroßvater ausgegraben hatte. Und ich habe erst beim darüber nachdenken, warum Herkunft so ein politisch aufgeladener Begriff ist, der nicht nur eine sehr schöne Zugehörigkeit zu etwas gehört, sondern auch immer, nein, aber du nicht dahin gehörst, gemerkt, dass es mir auch ähnlich geht, dass ich da gedacht habe, oh, das ist der Brunnen meines Urgroßvaters, das gehört jetzt zu mir, dieses Wasser, das ist das beste Wasser meines Lebens. Und das spielt so eine große Rolle. Man muss sich, glaube ich, mit diesen Begriffen auseinandersetzen, um zu erkennen, was darunter ja, andere ausgrenzt, andere kleiner macht, als es ist und was tatsächlich zu einem gehört, was einem wirklich, wirklich wichtig ist in dem, was man heute ist.
Wir haben eine Stelle ausgewählt zur Lesung und da gibt es einen Dr. Heimat.
Ja.
Sie müssen uns sagen, Dr. warum Heimat. Die Stelle ausgewählt haben.
Ja, sehr gerne. Also Sie können sich vorstellen, wenn man in Bosnien geboren ist, nach Deutschland kommt, spricht kein Wort Deutsch und am Anfang trägt man diese eigene Geschichte so sichtbar mit sich, mit dem nicht vorhandenen Sprache, mit den prekären Umständen des Wohnens. Und ich wurde eine Million Mal gefragt, wo ich denn eigentlich herkomme und was ist denn für dich Heimat? Und das ist heute noch so. Also ich hatte jetzt zwei Veranstaltungen mit diesem Buch. Nach der Lesung kommen Leute, aber was ist denn für Sie eigentlich Heimat? Ich dachte, nein, bitte nicht. Und es gibt eine Antwort auf diese Frage. Und diese Frage beantworte ich in einem kleinen Text, der heißt Dr. Heimat. Ich gehe mal rüber, vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Dr. Heimat. Fragt mich jemand, was mir Heimat bedeutet, erzähle ich gerne von Dr. Heimat, dem Vater meiner ersten Amalgamfüllung. Kennengelernt habe ich Dr. Heimat an einem ähnlich heißen Tag wie heute, im Herbst 1992, in seinem Emmertsgrunder Garten. Ich war auf der Höhe des Gartens, auf der anderen Straßenseite. Da hörte ich jemanden rufen, hörte einen Gruß. Ein alter Mann. Ein alter Mann war es, Schnurrbart und Speedo-Badehose, der in seinem Garten den Rasen mit einem Schlauch wässerte und mir zuwinkte. Muss man skeptisch werden, wenn einen Senioren in Speedo-Badehosen grüßen? Ja, ich glaube, man muss skeptisch werden. Ich grüßte zurück und er suchte jetzt über den Zaun das Gespräch. Mit mir fand aber wenig, mein Deutsch war miserabel zu dem Zeitpunkt, dass er aber freundlich grüßte, über die Straße hinweg, das genügte erstmal auch. Dr. Heimat trug seinen Schnurrbart als Schnurrbart, also als so einen Clark-Gable-Strich, diese heute leider fast ausgestorbene Gesichtshaarrasse. Mit 15 fand ich diesen Schnurrbart furcht- und zugleich vertrauend einflößend. Er passte also auch zu meinem Bild von Deutschland. Die Straße, in der Dr. Heimats Rasen sehr weich aussah, sein Haus sehr groß war und sein alter Saab auf eine sehr gute Weise alt war, war die schönste Straße in unserem Viertel, also diejenige mit den meisten Alarmanlagen. Eine Familie hatte Dr. Heimat nicht, was ich sehr bedauerlich fand, bei so guten Manieren, Schnurrbart und Zähnen. Auf meine Zähne sprach mich Dr. Heimat im darauffolgenden Frühling an. Wir hatten bis dahin nie mehr als ein paar Sätze über den Gartenzaun miteinander gewechselt oder auch mal im Supermarkt. Aber er muss die Apokalypse in meinem Mund irgendwie durch die Wangen entrünkt haben. Und er riet mir sofort, in seiner Praxis vorbeizukommen. Das sei jederzeit möglich. Er empfehle aber noch heute. Eine Krankenversicherung besaß ich noch nicht. Dr. Heimat war das aber egal. Er hat unser aller Karies behandelt. Bosnischen Karies, somalischen Karies, deutschen Karies. Einer ideellen Heimat geht es eben um den Karies und nicht darum, welche Sprache der Mund wie gut spricht. Und ich musste mehrmals antreten. Beim vierten oder beim fünften Mal erzählte ich auf dem Behandlungsstuhl so ein bisschen von mir, ein bisschen von der Familie, wie es uns hier in Deutschland nach ein paar Monaten ging. Und zwar nicht, weil Dr. Heimat irgendwie neugierig war. Er war nur unglaublich nett. Er war einfach unglaublich nett und ich radebrechte von Mutter, die sich in einer Großwäscherei abschuftete. Und ich sagte, sie sei ja als Politologin, dazu noch Marxistin, eigentlich sowas wie eine Expertin für Ausbeutung. Und jetzt wurde sie ausgebeutet. Dr. Heimat lächelte zu all dem, schob dann irgendwann so ein fies aussehendes Gerät in meinen Mund und wurde dann spruchlos. Karl Marx hatte wahrscheinlich sehr schlechte Zähne, aber ziemlich gute Ideen. Er begann an meinen Zähnen zu schaben und sagte selbstvergessen, die Arbeiter haben kein Vaterland. Und irgendwann erzählte ich Dr. Heimat auch von meinem Großvater, Muhammad. Mein Großvater Muhammad war von uns allen hier der Unglücklichste. Und das sagte ich Dr. Heimer, dass ich glaubte, er sei von uns allen am wenigsten, ich sagte das Wort, angekommen in Deutschland, allerdings aber viel zu freundlich und viel zu dankbar, hier sein zu dürfen, um das zuzugeben. Und Dr. Heimer erkundigte sich sofort, ob es etwas gab, was mein Großvater gerne unternahm. Fragt mich jemand, was mir Heimat bedeutet, erzähle ich vom freundlichen Grüßen eines Nachbarn über die Straße hinweg. Ich erzähle dann, wie Dr. Heimat meinen Großvater und mich zum Angeln an den Neckar eingeladen hat, wie er Angelscheine für uns besorgt hat, wie er Brote für uns geschmiert hat und sowohl Saft als auch Bier dabei hatte, weil man ja nie weiß. Und wie wir Stunden nebeneinander am Neckar standen und angelten. Ein Zahnarzt aus Schlesien, ein alter Zugbremser aus Jugoslawien und ein 15-jähriger Schüler ohne Karies. Und wie wir alle drei ein paar Stunden lang von nichts auf der Welt Angst hatten. Vielen, vielen Dank.
Sascha Stanišić, das war eine wunderbare Lesung. Ich glaube, es war der einzige Text, an den ich mich je erinnern kann, in dem sowohl Heimat wie Apokalypse zusammen auftauchten.
Und Karies
wahrscheinlich. Und Karies auch noch, natürlich, ja. Sie erzählen aus Hamburg sehr oft und Sie erzählen von Ihrer Zeit in Heidelberg. Sie erzählen auch, wie Sie aus Visegrad weggegangen sind. Dann rückt immer stärker dieses Großelterndorf Oskarusha in den Blick, indem Sie auch aus dem Brunnen trinken, den Ihr Großvater gegraben hat. Warum wird er so wichtig und was ist, glaube ich, der zweite Grund, neben der ewigen Frage nach, wo ist Ihre eigentliche Heimat, der Grund für dieses Buch?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, es geht bei meinen Büchern bisher immer eigentlich auch um das Festhalten von etwas, was verschwindet. Und dieser Ort, das müssen Sie sich so vorstellen, Oskarusha hat heute nur noch 13 Bewohner und ist... Es ist absehbar, dass es in ein paar Jahren diesen Ort nicht mehr geben wird. Und dieser Ort ist eben insofern nur für mich wichtig, dass meine Großeltern väterlicherseits, also der Großvater und seine Familie von dort kommen. Und einer der Anlässe für dieses Buch war es, diese Geschichten aufzuschreiben, mal dahin zu fahren und zu sehen, was gibt es da, was mir wichtig sein könnte, was über den Blut und Boden und Geburt und Gene hinausgeht. Und es war sehr schön. Ich bin da hingefahren mit meiner damals noch gesunden Großmutter, die dann später eine sehr starke Demenz entwickelt hatte. Und diese Menschen, die dort wohnen, die haben mir diesen Ort gezeigt mit einem unfassbar schönen Stolz, der aber niemals ausklammernd wirkte, der immer nur so eine Art von, wir zeigen dir jetzt diese Welt, die untergeht, und wir sagen dir, was hier daran so schön war. Warum sind wir hier geblieben? Warum sind wir die Letzten? Und das fand ich eine sehr schönen Anspruch an die Gegenwart, dass sie sagen, wir sind schwach, wir haben hier nichts mehr, wir werden die Letzten hier sein, aber wir zeigen dir noch das, damit du siehst, was hier mal war, dass hier mal 100 Menschen gelebt haben, dass wir hier mal was hatten, dass sich hier mal ein isländischer Tourist verlaufen hat und mit uns Domino gespielt hat, Großereignis in diesem Dorf. Und ich habe das einfach geliebt, dass es dort diesen unberührten, auch von Kriegen nicht berührten Ort, in dem man sehr gesund miteinander über die Bedeutung von Landschaft, von Landwirtschaft, von Leben sprechen kann. Und deswegen war das einer der Anlässe. Ich wollte das festhalten, bevor es vollkommen untergeht.
Sie haben ein ganz ungewöhnliches letztes Kapitel geschrieben für dieses Buch, in dem Ihre Großmutter im Mittelpunkt steht und in der Sie auch nochmal aufbrechen in eine Reise zu diesem Dorf Oskarusha, wo die Stanišić herkommen. Und da machen Sie etwas sehr Interessantes. Sie bieten nämlich unter jedem kurzen Kapitel, das ist meist nur eine Seite, immer zwei Varianten an für den Leser. Lesen Sie weiter, wenn Sie wollen, dass diese Geschichte bald endet, auf Seite 345 oder ähnlich. Oder wenn Sie wollen, dass die Großmutter vielleicht noch einen Ausflug macht, dann lesen Sie weiter auf Seite 321. Sie ziehen den Leser hinein. Das ist wie bei, sagen wir, ähnlich wie bei Cortázar, Rayuela, ein wunderbarer großer Roman, aber auch wie im Videospiel. Warum ziehen Sie den Leser hinein? Warum wollen Sie ihn mit dabei haben?
Ja, Sie schlüpfen dann in die Rolle von Sascha Stanisic. Sie sind dann der Sohn dieser Marxistin und der Urenkel eines Flößers, der nicht schwimmen konnte. Mein ganzes Leben, das ist eine Entdeckung von diesem Buch. Mein ganzes Leben war so an diesem Punkt, wie es heute ist, einer großen Reihe von Zufällen, die durch Entscheidungen entstanden sind, führte es zu all dem und dass wir hier heute Abend sitzen. Und zwischendurch gab es immer wieder Leute, die eine extrem wichtige Rolle für uns gespielt haben. Einen Ausländerbeauftragten bei der Ausländerbehörde, einen Busfahrer, der uns über die Grenze nach Ungarn gebracht hatte, vor der wir übrigens heute von einem Stacheldrahtzaun stehen würden, wenn die Umstände so damals wären wie heute. Und all das waren lauter kleine, richtige, zufällig getroffene Entscheidungen, die uns zu dem nächsten Schritt geführt haben. Und ich habe festgestellt bei dem Schreiben von diesem Buch, dass Herkunft tatsächlich etwas ist, was eine Zufälligkeit hat, wo man hinlandet. Und diese Verantwortung für diese Zufälle wollte ich auch dem Leser übergeben, der dann mit meiner Großmutter auf eine richtig, richtig abenteuerliche Drachenjagd geht. Also die bekommen wirklich ein Schwert dann irgendwann in die Hand und sind im Gebirge unterwegs.
Ja, in dem Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Danke sehr.